Herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesem Angebot der Deutschen Welle. Noch mehr Informationen finden Sie unter dwworld.de.
Herr Mehta, Sie befinden sich zurzeit mit dem von Ihnen seit 12 Jahren geleiteten Los Angeles Philharmonic Orchestra auf einer 6-wöchigen Europatournee, in deren Mittelpunkt 7 Konzerte in der Bundesrepublik stehen. Welche Eindrücke hat Ihnen diese Reise bisher vermittelt?
Also, das erste Konzert war schon ein Ereignis für uns, weil das Publikum in London bei den Promenadenkonzerten so ganz eigentümlich ist. Da die jungen Leute, die machen alles mit und die regen das Orchester auf, so dass jeder will einfach toll spielen. Und seither waren wir in Belgien, wo wir in den Kathedralen von Gent und Leuven Bruckner-Sinfonien gespielt haben. Das war auch sehr, sehr also geeignet dafür. Und natürlich die Berliner Festwochen. Das war für uns künstlerischerweise bis jetzt der Höhepunkt.
Nun sind Sie, der Sie Inder von Geburt und Amerikaner aus Passion sind, mit dem europäischen Musikleben seit langen Jahren vertraut, denn Sie haben in Wien studiert und debütiert und sind auch heute noch oft Gast bei europäischen Orchestern. Worin sehen Sie den größten Unterschied zwischen dem europäischen und dem amerikanischen Musikleben?
Musikleben vielleicht nicht so viel Unterschied. Erstens einmal ist es in Amerika, sagen wir, 80% von das Volk gestützt. Das heißt, wir haben in Los Angeles einen Defizit von 1,5 Millionen Dollar jedes Jahr. Und das wird nur ganz kleinen Teil von der Stadt Los Angeles gestützt. Sonst ist nur so Donations. Leute einfach geben, was sie können, und das wird gesammelt. Und das ist der Unterschied. Ein anderer Unterschied ist, dass jeder amerikanische Orchester hat seinen musikalischen Chef, der also mehr als 2/3 von den Konzerten dirigiert, was in Europa nicht der Fall ist. Europa hat man den Generalmusikdirektor von einer Oper, der zum Beispiel vielleicht 40 Abende im Jahr macht. Mhm. Ich mache mit dem Los Angeles Philharmonic zwischen 80 und 90 Konzerte im Jahr. Mhm. Das ist der Unterschied, warum wir in Amerika so einfach nahe unserer Orchester sind. Warum wir ein so vollkommenes Team sind.
Ja. Sie haben einmal scherzhaft gesagt, Sie seien in Ihrer Heimatstadt Bombay schon von der Wiege an einer Gehirnwäsche mit klassischer Musik unterzogen worden. Und das Problem ist doch jetzt, wie findet ein Asiate oder Afrikaner oder auch selbst ein Europäer, der nicht mit westlicher Musik groß geworden ist, den Zugang zu dieser Musik?
Manchmal findet man das ein bisschen spät ins Leben. Aber mit mir war der Fall, dass mein Vater, der Gründer von dem Bombay Symphony Orchestra, war. Er war auch Geiger, Kammermusik habe ich immer bei mir gehört. So wie ich nach Wien kam, habe ich nicht sehr viel Gutes auch von einem Orchester gehört, da das Bombay Symphony Orchestra kein wirklich hohes Niveau hatte. Aber ich hatte die ganzen Geigenliteratur gekannt und Kammermusik. Und als mein erstes Konzert, wo ich ein Beethoven und ein Brahms-Symphonie richtig gehört habe, war die Wiener Philharmoniker. Also ich habe von Anfang an gut gehört. Und ich habe diesen Background gehabt, dass bei mir so viel Musik war. Das war natürlich vorteilhaft.
Aber wie ist es mit Leuten, die eben diesen Background nicht haben und die vielleicht interessiert sind an klassischer Musik, aber den Zugang nicht so recht finden? Was würden Sie denen für einen Rat geben?
Die Berufsmusiker werden
wollen? Nein, überhaupt das Publikum.
Also Publikum, da gibt es in Europa und in Amerika so viel Möglichkeit. In Asien, abgesehen von Japan natürlich, ist es wenig Möglichkeit. Da könnte man das natürlich nur vom Radio oder vom Platten das hernehmen. Ich bekomme Briefe zum Beispiel von Leuten aus Nigerien manchmal, aus afrikanischen Staaten, die meine Platten kennen oder die mich irgendein so ein Interview gehört haben und dann danach interessiert. Die ganze Musik muss jemand ansprechen. Und wann ein Mann mitten in einem indischen Dorf es hört und ihn plötzlich anspricht oder in der afrikanischen Wüste das anspricht, das ist wirklich genauso. Es sagt einfach etwas. Natürlich in Indien haben wir so viel unsere eigene Musik, dass die westliche Musik eigentlich keinen Grund oder keinen Raum hat in das indische Leben. Es muss nicht sein, dass jeder muss Beethoven lieben dort.
In Los Angeles sind Sie sehr erfolgreich und auch sehr bemüht, neue Publikumsschichten an die Musik heranzuführen. Auf welche Weise gehen Sie davor und auf welche Weise gelingt Ihnen das?
Das ist schon irgendwie, dieses Problem ist schon gelöst worden. Wir haben gefunden vor 10 Jahren natürlich, dass nur ein Teil von der Los Angeles Bevölkerung ins Konzert gekommen ist, die natürlich, die entweder die Musik schon sehr lieben oder die aus sozialen Gründen kommen. Wir haben dann angefangen, in den Universitäten zu gehen und Konzerte zu machen. Wir haben auch sogar Konzerte gemacht, wo wir die Studenten gefragt haben von einer gewissen Liste, was die hören wollten. Mhm. Und da haben wir den Geschmack, also wirklich gesehen, dass die am Ende auch Beethoven und Tschaikowski lieben über alles. Ja. Und nicht wie immer, man sagt, dass junge liebe Leute nur die moderne Musik lieben. Weil wir haben immer auf dieser Liste Stravinsky und Schönberg gehabt und wir haben trotzdem die 5. Beethoven gewählt. Aber es sagt nicht, dass die jungen Leute nicht die moderne Musik lieben. Und wir haben jetzt im Konzerte sehr viele Junge, die kommen. Wir haben ein System, dass wenn ein Abonnent nicht kommen kann, er ruft an und er gibt uns seine Sitznummer und wir verkaufen das, diesen Platz für 50 Cent an die Studenten und so. Dann natürlich gehen wir auch in die Bezirke, wo die Minorities leben, also die Mexikaner oder die Schwarzen, und spielen auch für denen. Wir waren dieses Jahr zum Beispiel in einer schwarzen Kirche, wo wir haben mit dem schwarzen Chor, also wenn die mit uns zusammen musiziert haben, ein Amateurchor, das sind wirklich also die Majorität von den schwarzen Leuten in Amerika, sind kirchliche Leute. Wir haben gefunden, dass diese Leute haben Angst, zu uns zu kommen in dem Saal, weil die glauben, das ist ein Saal für weiße Leute und die haben keinen Transport oder die haben keinen Platz wirklich.
Ja.
Und diese Myth haben wir jetzt vollkommen zerbrochen. Dann gehen wir auch im Gefängnisse und spielen. Mhm. Und das ist auch sehr gut.
Ja, verbinden Sie damit eine Art von sozialem Engagement?
Ja, dass die Leute müssen nicht fühlen, dass diese Musik ist nur für ein gewähltes kleine Gesellschaft.
Mhm. Aber ist dieses Engagement rein musikalisch oder wollen Sie damit auch die Leute irgendwie dazu bringen, etwas zu ändern? Oder?
Nein, wir spielen unsere Musik. Wir werden nicht also unsere Programme ändern. Das heißt, wenn wir für schwarze Leute spielen, wenn wir besondere Konzerte machen, wir wollen nur, dass die zu uns kommen. Mhm. Ich rede natürlich immer von der Bühne und ich sage, schau, wir können nicht immer hier kommen, ihr müsst auch zu uns kommen, weil ihr Platz ist auch in diesem Saal, wo wir für das große Publikum spielen. Und wir kommen nur hier in ihr Bezirk, weil wir wollen sie einladen. Mhm. Aber da spielen wir keine leichte Musik oder so, wir spielen normal.
Das Magazin Newsweek hat Ihnen und Ihrem Orchester mal sehr fantasievolle Programmgestaltung attestiert. Wie sieht das konkret aus? Wie sind Ihre Programme aufgebaut und wie sind die Schwergewichte verteilt?
Ganz gemischt eigentlich. Mhm. Wir spielen sehr viel die klassischen Meisterwerke natürlich und wir spielen unseren Teil von der modernen Musik. Wir haben vorige Saison zum Beispiel 3 Welturaufführungen gehabt und sehr viel, also nicht Uraufführungen, aber moderne Musik. Eigentlich in jedes Konzert gebe ich etwas herein.
Mhm. In der deutschen Presse liest man ja zum Teil Widersprüchliches über die finanzielle Situation der Orchester, die wir schon angesprochen haben. Also die einen schreiben, denen geht es sehr schlecht und die stehen vor der Pleite und die anderen sagen, naja, so schlimm ist es nicht. Wie stellt sich das von Los Angeles
aus? Das ändert sich Jahr zu Jahr. Alle 3 Jahre werden die amerikanischen Musiker die Verträge erneuern. Das heißt, nicht immer im selben Jahr. Mm-hmm. Zum Beispiel Los Angeles, Cleveland und die Metropolitan Oper geht immer zusammen. Und dann natürlich gibt es manchmal Streike und so. Und es kommt immer, aber wir kommen immer durch. Mhm. Es ist schwierig natürlich.
Sie
jedes
haben auch
Jahr,
diese Schwierigkeiten.
Jedes Jahr 1,5 Millionen. Da ist immer ein Punkt im Jahr, wo wir Angst haben, dass wir es nicht erreichen. Mhm. Aber so wie jetzt in Italien passiert, diese Lage haben wir nie gehabt.
Nun haben Sie einen sehr erfolgreichen Manager, Herrn Ernest Fleischmann.
Ja.
Und dem gelingt es doch auch bei den Sommerkonzerten, einen Gewinn herauszuwirtschaften.
Ja, weil die Hollywood Bowl-Konzerte natürlich ziehen sehr viel Leute. Zum Beispiel ein Konzert mit 6.000 Leute, was wir in der Hollywood Bowl finden, heute war ein schwacher Abend, ist schon zweimal einen großen Saal. Und da spielen wir ganz normale Programme.
Wer hat Sie denn als Musiker, Persönlichkeit am meisten beeindruckt? Von den Dirigenten vielleicht?
Also in meiner Jugendzeit natürlich über alles war Furtwängler. Mhm. Großer Idol. Aber in meiner Zeit in Wien, wo ich also das Studium gemacht habe, war Herbert von Karajan, also der Dirigent in Wien. Und ich habe auch sehr von ihm gelernt, ich glaube. Wir sind noch heute ziemlich nahe und ich verehre ihn sehr.
Und was würden Sie sagen, prägt Ihren eigenen Stil am meisten? Worauf legen Sie besonderes Gewicht beim Dirigieren?
Ich glaube, das Wille des Komponisten.
Mhm.
Wir versuchen das alle. Das ist keine eigentümliche Sache mit mir, aber wir wollen alle von diesen schwarzen und weißen Noten, die vor uns liegen, etwas darzustellen, dass wir glauben, so hat er gemeint.
Mhm.
Er hat etwa auf dem Papier so etwas geschrieben, und besonders bei dem Klassiker ist nicht alles geschrieben.
Ja, ja. Und darum macht es eben auch jeder Dirigent anders.
Ja, aber das sind Meinungsverschiedenheiten.
Mhm. Aber wo liegt,
Gott sei Dank.
Ja, ja, aber wo liegt da bei Ihnen der Akzent? Also der eine interessiert sich für die schöne Melodie oder für die Klangfarbe?
Nein, nein, es ist wirklich eine Mischung. Mhm. Die Klangfarbe kommt auch von Stilkenntnis. Mhm. Man kann in einem Mozart auch das Orchester spielen lassen, als ob ein Mahler oder Bruckner wäre. Das wäre auch schlecht. Oder man könnte Stravinsky spielen lassen wie einen aggressiven Beethoven. Und bei manchen Stravinsky ist es auch falsch.
Ja.
Man muss, das Stilkenntnis ist sehr wichtig.
Mhm. Sie haben eine lange Zeit an der New Yorker Met viel Oper dirigiert und ich erinnere mich noch, dass Sie an den Salzburger Festspielen einmal eine sehr schöne Entführung dirigiert haben. Aber in letzter Zeit hört man von dem Operndirigenten Meter weniger. Bedeutet Ihnen die Oper nicht mehr so viel?
Nein, es fängt jetzt wieder mehr. Ich habe die letzten 2 Jahre an der Met schon nicht mehr dirigiert, weil das System von jeder Aufführung, die Stars zu wechseln, hat mich wirklich nicht also gepasst. Und ich werde diese Saison, Ende dieser Saison, so an der Berliner Oper Turandot machen. Ich habe schon vorige Saison an der Scala in Mailand Salome gemacht. Und nächste Saison mache ich eine neue Produktion an der Berliner Oper, das Mädchen aus dem Goldenen Westen von Puccini. Ich mache einen neuen Lohengrin an der Wiener Oper diese Saison. Also es ist schon genug.
Also doch sehr viel.
Aida in Israel, Fidelio in Los Angeles und Tristan in Montreal. Schon genug.
Ja, und wie machen Sie das, wenn Sie also 80 Konzerte allein in Los Angeles geben?
Ja, also 80 Konzerte dauern 5,5 Monate. Die Reste des Zeites.
Aber Sie haben ja noch das Israel Philharmonic.
Israel Philharmonic mache ich 3 Monate im Jahr.
Werden Sie denn auch Tourneen jetzt mit dem Los Angeles Orchester in andere Erdteile machen?
Nein, diese Tournee geht zu Ende in New York, Anfang Oktober. Dann haben wir ein 4-wöchige Tournee an der Westküste im Dezember, also November, Dezember. Und nächstes Jahr komme ich wieder nach Europa mit dem Israel Philharmonic um diese Zeit.
Sie dirigieren jetzt zum Beethovenfest gerade 2 Beethoven-Konzerte. Was bedeutet Ihnen dieser Meister und was bedeutet es Ihnen, seine Werke in Bonn zu dirigieren?
Eigentlich eine ganz große Ehre. Es ist ein bisschen sentimental auch in der, warum in Bonn nur Beethoven? Wir hätten auch eine Beethoven-Sinfonie und einen, vielleicht ein Strauss-Werk oder so. Aber man hat uns einfach das Beethoven-Konzert programmiert, weil das war nicht unser. Aber wie das gestrige Publikum reagiert hat, war es gar nicht, keine schlechte Idee.
Dankeschön.
Bitte.
Schön, dass Ihnen dieses Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dwworld.de.